Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Der Satz, der mich in den Irrsinn treibt, der mich meine ganze Jugend über verfolgt hat, den Sie alle kennen. Sie können ihn alle mitbeten, Sie kennen ihn alle. Der Satz lautet natürlich, früher war alles besser. Jawohl, das ist scheiße, nichts war früher besser. Das stimmt nicht, das ist ein Quadratunsinn, nichts war früher besser. Früher war vieles früher, das ist richtig. Ja, der September war oft schon im April, das macht sich auch kein Mensch mehr klar. Aber früher war nichts besser, aber es gab Sachen, die waren früher gut. Beispiel, das Wurstbrot.
Ja, was es zu beweisen gelte, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Lebenszeit. Das war der Herr Malmsheimer, der sich da schon seine kleinen Gedanken gemacht hat über das Leben im Rückblick. War früher wirklich alles besser? Das ist nämlich das Thema unserer heutigen Ausgabe der Lebenszeit. War früher wirklich alles besser? Und wenn Sie mal, meine Damen und Herren, in sich hineinhören, je nachdem, wie alt Sie sind, wie war denn das in der Zeit, die Sie als früher bezeichnen würde, mit den verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens, mit dem Wohnen, mit den Autos, mit dem Kochen, mit dem Essen, mit der Partnerschaft, mit den Rechten, mit der medizinischen Versorgung, mit den Reisen. Blicken Sie einfach mal um sich mit der Arbeitswelt, den Arbeitszeiten, den Arbeitsumständen, der Höflichkeit, Anstand, Respekt, Umgangsformen. Also wir könnten all das aufzählen, was unser Leben bestimmt oder zumindest mitbestimmt und dann eben sagen, wie war denn das eigentlich früher? Und sehnen Sie sich zurück? Was vermissen Sie? Diese Frage möchte ich Ihnen gerne stellen. Aber andererseits, was wollen Sie nie wieder haben? Was würden Sie gerne nie wieder erleben, was vielleicht Ihre Jugend geprägt hat? Wonach sehnen Sie sich zurück? Schlicht und einfach, war früher wirklich alles besser? Das ist meine Frage an Sie. Ich gebe Ihnen die Telefonnummer schon jetzt. Sie können ab sofort bei meinen Kolleginnen und Kollegen anrufen. Die schalten Sie dann weiter zu mir hier in die Sendung. Mit folgender Telefonnummer aus ganz Europa für Sie kostenfrei 00800 44 64 4464. Das wiederhole ich gleich nochmal. Sie können genauso uns auch schreiben, eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de und nochmal die Telefonnummer 00800 44 64 4464. Wir blicken Sie mal zurück auf Ihr Leben. Was war früher wirklich besser? Ich habe Beistand, leider nicht bei mir hier in Köln im Studio, sondern zugeschaltet. Dr. Susan Baumertz, guten Morgen, Sie können uns hören?
Ja, ich kann Sie hören, guten Morgen.
Frau Dr. Baumertz, Sie sind Kulturhistorikerin an der Universität Jena. Ja. Frau Baumertz forscht im Bereich, jetzt wird es für uns spannend, Nostalgie bzw. Retromanie. Da werden Sie uns gleich den Unterschied dann auch erklären müssen zwischen Nostalgie und Retromanie. Ja. Frau Baumert, ist dieses Früher, wenn ich an Früher denke, was ist das? Ist das eine sinnliche Wahrnehmung? Ist das ein Gefühl oder ist das eine Erinnerung?
Das würde ich irgendwo dazwischen verorten. Ich denke, das ist einerseits eine Art von Erinnerung, die oftmals positiviert ist. Denn man sagt ja nicht umsonst, die Kindheit ist die Mutter aller Erinnerung. Also daher rührt sehr viel aus diesem nostalgischen Feld. Andererseits ist die Nostalgie auch ein Grundgefühl, also eine bittersüße Wehmut. Zeiten, die man selbst entweder erlebt hat oder auch gar nicht erlebt hat, gar nicht mehr wiederherstellen zu können. Also von der Seite her würde ich sagen, von jedem etwas.
Mhm. Aber wenn ich zurückdenke, dann kommen mir Düfte in die Nase, dann kommen mir auch Klänge ins Ohr und dann sehe ich auch Bilder vor mir.
Mhm. Das auf alle Fälle. Also die Erinnerung bzw. das menschliche Gedächtnis speist sich ja über unsere Reize und je mehr Reize sozusagen animiert oder angesprochen werden, desto stärker ist ja auch die Erinnerung oder die Gedächtnisleistung des Menschen. Deswegen würde ich sagen, ist das auf alle Fälle ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Also gerade über das Riechen, das Olfaktorische, nicht umsonst alle die im Osten Deutschlands groß geworden sind, haben so eine Art von Intershop-Erfahrung auf dieser olfaktorischen, riecherischen Ebene. Auf der anderen Seite natürlich über bestimmte Klänge, bestimmte Lieder, die ganz stark assoziiert sind mit bestimmten Erlebnissen im Leben. Das kennt dann jeder von uns. Also das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sozusagen Erinnerungen zu triggern, zu fördern und wieder hervorzurufen.
Wenn man mal einen Trabi vorbeifahren sieht, was ja heute selten ist, dieser Zweitakt-Duft ruft dann genau diese Bilder von früher dann wieder hervor.
Ja.
Frau Dr. Baumert, ich weiß nicht, kennen Sie Professor Ulrich Reinhardt?
Jein, also noch nicht persönlich leider, aber mir wurde schon im Hintergrund erzählt, dass er sich natürlich mit der Gegenrichtung beschäftigt.
Ja, das ist das Schöne an der Sendung und damit begrüße ich sehr herzlich Professor Dr. Ulrich Reinhardt. Hallo, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir haben also die Konstellation, dass wir in Ihnen, Frau Baumert, die Fachfrau für Nostalgie haben und in Professor Reinhardt den Fachwissenschaftler für die Zukunft. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Herr Reinhardt. Er ist Professor für empirische Zukunftsforschung am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Westküste in Heide. Ist die und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Jeder, der sich ein bisschen mit Tourismus beschäftigt, kennt auch die Analysen und Untersuchungen der BAT, British American Tobacco. Professor Horst Opaschowski hat vor Professor Reinhardt dort gewirkt. Herr Professor Reinhardt, klare Frage, nämlich unsere Frage, klare Antwort von Ihnen. War früher alles besser?
Auf keinen Fall. Es ist relativ gleich, welche Periode Sie der Geschichte sich jetzt auswählen. Zu keiner Zeit war die Lebenserwartung höher, die Kindersterblichkeit war nie geringer, medizinische Versorgung war nie besser, die Bildung nie umfassender, Kommunikation nie unmittelbarer oder auch einfacher. Emanzipation ist heute höher denn je, Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren, Meinungsfreiheit, Lebensstandard, Arbeitszeit, Urlaubstage. An sich war wirklich nichts früher besser. An sich braucht man ja nur ein Bild, sich aus der eigenen Kindheit wieder vor Augen führen. Denken Sie an den Zahnarztbesuch in Ihrer Kindheit, dann sind Sie sicher, heute ist alles besser als früher.
Da gibt es mehr Möglichkeiten, dem Schmerz sozusagen zu begegnen. Aber dann könnten wir drei uns ja jetzt trennen und sagen, naja, früher war alles schlechter. Die Zukunft sieht gut aus, weil die Entwicklung geht hoffentlich genau so weiter. Und da ist die Nostalgie, Frau Baumert, eigentlich nur so ein Überbleibsel. Was macht die Nostalgie mit uns? Brauchen wir die denn dann noch überhaupt?
Ich denke schon, gerade wenn man in Richtung Retromanie oder Retrophilie schaut, ein Phänomen, das in den letzten 20 Jahren immer stärker gerade in der Popkultur einhergeht oder Einfluss findet, dass man quasi sich bestimmte Dinge aus der Vergangenheit herausnimmt und dann quasi eklektizistisch wieder zusammensetzt im Hier und Jetzt. Das heißt quasi, dass man eine Art von Zeit- und Stilmixen schaffen kann und das oftmals sehr kreativ und dadurch auch Neues schafft. Und von der Seite her denke ich, dass in der Vergangenheit es schon auch Werte gab, wie zum Beispiel Höflichkeit Frauen gegenüber, aber natürlich auch Männern gegenüber, bestimmte Werte, auch Wertezuordnungen, die einfacher waren, die nicht so verschwommen waren, dadurch auch natürlich heute viel konservativer anmuten, dass diese Orientierungsmöglichkeiten dadurch, dass noch nicht so eine große Vielfalt vorhanden war, natürlich, wie soll ich sagen, klarer gewesen ist und auch eine Art von Entschleunigung vorhanden war, weil die Technisierung noch nicht so stark vorangetrieben war. Ich denke da nur an den Zeitsoziologen Hartmut Rosa, der das ja in seiner Habilitationsschrift Beschleunigung sozusagen sehr gut darstellt. Also ich denke, es gibt schon auch Dinge in der heutigen Zeit, die eben in diese Verklärung verweisen oder die Menschen noch stärker verklären lassen, in die Vergangenheit zurückzuflüchten.
Vielleicht Herr Reinhardt nochmal an dieser Stelle und Joachim Schröder, der uns schon aus Hamburg anruft, wartet bitte ganz kurz noch am Telefon. Er bekommt gleich das Wort als unser erster Hörer heute in der Sendung Lebenszeit. Herr Reinhardt, Sie haben gerade die verschiedenen Bereiche des menschlichen Miteinanders aufgeführt und haben gesagt, heute ist eigentlich alles besser, Kindersterblichkeit, Kriege, Analphabetismus, Schulbildung, alles besser geworden, Arbeitslosigkeit zurückgegangen, Einkommen sind gestiegen. Wie erklären Sie denn diesen verklärten Blick zurück, den viele Menschen sicherlich auch in ihrer Umgebung einfach haben?
Nun, grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Gründe. Die Kollegin aus Jena hat ja eben schon einen zentralen Punkt angeführt. Das ist natürlich das Thema Komplexität. Früher war vieles einfacher. Wir hatten weniger Möglichkeiten. Erinnern Sie sich dran, früher drei Programme, Sendeschluss um Mitternacht, Nationalhymne und Testbild bis zum nächsten Morgen. Da konnte man die Nächte nicht vor dem Fernseher verbringen. Heute haben Sie nicht nur den Fernseher, heute haben Sie dann noch das Internet. Also und ständig natürlich das Gefühl, man muss immer dranbleiben. Wie Sie eben auch gehört haben, natürlich das Leben versucht man zu optimieren in jeder Minute des Tages. Wenn wir die S-Bahn verpassen, dann stresst uns das schon, weil wir 10 Minuten jetzt hinten dranhängen hinter unserem Tagesziel. All das führt natürlich dazu, dass der Stress im Alltag, in der Gegenwart deutlich höher ist, als er vielleicht in der Vergangenheit gefühlt zumindest war. Wichtig ist dabei natürlich dann aber auch, sich Gedanken zu machen, wie kann ich diesen Kreislauf eben durchbrechen? Kann weniger tatsächlich mehr sein? Muss man das Leben in jeder Minute des Tages optimieren? kann man sich vielleicht auch mal wieder zwischendurch langweilen. Langeweile weiß man ja aus der Forschung, Quell für Kreativität, für viele besondere Begegnungen. Sollte man sich wieder mehr die Zeit nehmen, um soziale Kontakte zu pflegen? All das sind natürlich Fragen, die nur jeder Einzelne für sich beantworten kann.
Das heißt, wenn ich das schaffen würde in meinem Leben, mich mehr bewusst zu konzentrieren auf das, was im Moment passiert, dann würde ich weniger zurückschauen, verklärt zurückschauen?
Ich glaube, zum Teil schon. Und man darf ja auch nie vergessen, die Vergangenheit kann ich ja nicht zurückholen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Und wir leben im Hier und Jetzt. Und es hilft einem ja auch nicht weiter, mit Wehmut zurückzublicken und von der guten alten Zeit zu sprechen. Die alte Zeit oder die Vergangenheit war anders als die Gegenwart. Die Zukunft wird wieder anders sein, vielleicht noch komplexer, vielleicht aber auch wieder etwas langsamer. Das liegt bei uns. Wir müssen uns ja nicht die Frage stellen, wie werden wir in Zukunft leben, sondern die Frage muss ja lauten, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und dann muss jeder für sich eben seines eigenes Glückes Schmied sein und das Beste daraus machen.
Meine Damen und Herren, Sie kennen jetzt beide Stimmen. Das war die von Ulrich Reinhardt und gerade vorher haben Sie Susanne Baumert gehört. Und jetzt kommt Joachim Schröder, Deutschlandfunkhörer in Hamburg. Das erkenne ich an der 040-Vorwahl. Herr Schröder, ich weiß von Ihnen, das steht hier auf meinem Display, 72 Jahre alt. Das heißt, Sie können schon ein bisschen zurückschauen. Und haben Sie eine Antwort? War es früher bei Ihnen besser als heute?
In einem bestimmten Punkt war es schlechter. Und das, daran kann ich mich immer noch als eine böse Zeit erinnern, nämlich die Prügelpädagogik in der Schule. Wir haben, also ich bin in der Schule gewesen in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wenn wir was falsch gemacht hatten oder wenn wir geschwatzt hatten, dann mussten wir nach vorne und dann kriegten wir eine Ohrfeige oder wir wurden auch mit dem Stock des Lehrers versohlt, wie dies damals hieß. Und ich hatte zum Beispiel einen Englischlehrer, wenn man da etwas falsch dachte, dann musste man zu ihm nach vorne und dann hat er seine Faust, diese Hand zur Faust geballt und hat einem dann eine Kopfnuss, die unglaublich weh tat, verabreicht. Und dieses Recht der Lehrer zu verprügeln, das gibt es Gott sei Dank heute nicht mehr.
Herr Schröder, darf ich Sie fragen, was haben Sie beruflich gemacht oder machen Sie beruflich?
Ich war Lehrer.
Ah ja. Also gut, dann werden Sie natürlich diese ganze Epoche des Wandels der Pädagogik miterlebt und auch mitgetragen haben. Es weiß ja heute schon kaum mehr einer, was mit diesem Begriff Kopfnuss anzufangen. Also so muss man ja sagen, glücklicherweise gibt es dem nicht mehr. Wir ziehen Frau Baumert mit hinzu.
Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Das Ganze wurde fundiert durch eine Selbstverständlichkeit meiner Mutter, die zu den Lehrern am Anfang des Schuljahres hingegangen ist. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn er frech wird, haben Sie von mir die Erlaubnis, dann geben Sie ihm eine Ohrfeige.
Da sagen Frau Baumert ja viele, okay, das hat noch keinem geschadet. Und schon ist er wieder da,
der verklärte Blick. Darf ich nochmal sagen, das hat Luki Schmidt immer behauptet. Ein Bugs hat noch niemand geschadet.
Ah, okay, jetzt lassen wir Frau Baumert zu Wort kommen.
Ja.
Ja, also was Sie erzählen, ist natürlich sehr schmerzhaft für Sie gewesen und auf keinen Fall, nostalgisch zu verklären. Das ist ja eben gerade dieser Effekt der Erinnerungs- und Gedächtniskultur. Da sprechen ja Jan und Aleida Aßmann, die sich ja sehr viel mit diesem Bereich beschäftigt haben und beschäftigen, genau von einer gewissen, Möglichkeit der menschlichen Erinnerungskraft, etwas wirklich noch erinnern zu können und auch Dinge absichtlich verklären oder auch vergessen zu wollen. In Ihrem Bereich ist das natürlich sehr körperlich, erfahrbar auch geworden und dadurch ist die Erinnerungskraft durch die Körperspeicherung enorm gewesen. Von der Seite her fällt es mir jetzt da gerade schwer, überhaupt von Nostalgie sprechen zu wollen. Da ist natürlich die Frage, was hat das dann überhaupt mit der Vergangenheitsverklärung zu tun? Was ist daran gut gewesen? Sie sagten selber, Ihre Mutter hat da sozusagen sogar den Lehrer noch unterstützt. Ich kann mir eben vorstellen, dass der Gesamtkontext, die Wertehaltung damals eben noch eine andere war, als es heutzutage durch Pädagogisierungsreformen und auch Werteveränderungen einhergegangen ist und sich da viel getan hat.
Wir bedanken uns bei Joachim Schröder in Hamburg, dass Sie da dieses Fenster in die Entwicklung der Erziehung und Erziehungswissenschaft Gesellschaft aufgemacht haben. Meine Damen und Herren, tun Sie es ihm gerne gleich. Rufen Sie an 00800 446 4446, hier ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben mir lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sich Gedanken gemacht haben, genau über dieses Thema. Zum Beispiel die Wise Guys, auch eine A-Cappella-Formation. Wir hören mal eine anderthalb Minute, welche Gedanken die sich über das Frühjahr gemacht haben.
Früher war alles besser. Früher war alles besser. Früher war alles besser. Die Armen waren reicher und die Reichen etwas ärmer. Die Kissen waren weicher und die Sommer waren wärmer. Die Tage waren heller und die Nächte länger. Die Röcke waren kürzer und die Tops enger. Es gab nur drei Programme im TV. Die waren zwar ganz genauso schlecht wie heute, doch es waren nicht so viele. Die Kugel Eis für nur 30 Pfennig in der Eisdiele. Früher
war alles besser.
Alles viel, viel besser.
Früher
war alles besser.
Früher
war alles besser. Früher konnte man Probleme lösen. Es gab die Guten und die Bösen. Die Bösen saßen tief im Osten, die Guten hier im Westen. Auf ziemlich hohen Kosten, um den Bösen klarzumachen. Hört auf zu lachen, wir haben die größere Rakete. Naja, das kostete halt Knete. Und als die Bösen pleite waren, stellte sich heraus, so böse sehen die gar nicht aus. Früher
war alles besser. Alles viel, viel besser.
Ja, die zählen noch eine ganze Menge mehr auf. Am Telefon Matthias Klaus in Kleinmachnow beheimatet. Was fühlt sich heute besser an bei Ihnen als früher, Herr Klaus?
Es fühlt sich einfach alles besser an. Und zwar dann, wenn man nach vorne schaut und wenn man nach vorne guckt. Und ich mit meiner Lebenserfahrung, ich bin etwas über 60, habe vieles, vieles erlebt. Und ich weiß im Rückblick, viele Brüche, die ich hatte, Trennungen, Ängste, auch wirklich totale Brüche, die haben mir Angst gemacht. Und die haben dann immer in der Situation, wo ich sie erlebt habe, waren sie kaum zu bewältigen. Im Nachhinein habe ich dann aber festgestellt, es sind Lebenserfahrungen. Und das ist, glaube ich, die Perspektive. Wir müssen, glaube ich, es schaffen, Perspektivwechsel einzunehmen. Wir müssen besser werden in dem, wie wir in die Zukunft blicken. Die Zukunft ist immer eine Glaskugel und die können wir uns schön oder schlecht reden. Zurzeit wird sie von vielen schlecht geredet. Mhm. Ich will damit nicht die Probleme minimieren, aber sie ist eine Glaskugel. Und ich glaube, was ganz zu Anfang an der Ihre Experten gesagt haben, wenn ich mir das ansehe, Krankheiten, ich habe in der Pharmaindustrie lange gearbeitet, die Erfolge, die wir da haben, das waren aber auch gleichzeitig die Ängste, die beispielsweise Frauen gesagt haben, wenn sie die Pille nehmen, also was Hormone angeht, das waren immer die komplexen Dinge. Mhm. Zukunft ist immer schön und für mich wirklich schön und Brüche sind immer schrecklich. Mhm. Und im Rückblick ist das, glaube ich, eine ganz andere, wird das immer ganz anders betrachtet.
Herr Klaus, danke, dass Sie unser Gespräch befeuert haben. Professor Reinhardt, bei der Gelegenheit noch gerade das, was wir da im Lied gehört haben, darf ich Sie überraschen mit der Frage, denken Westdeutsche eigentlich anders als Ostdeutsche in Bezug auf die Vergangenheit?
In der Tat ist es so, dass die Westdeutschen etwas weniger verklärt auf die Vergangenheit schauen als die Ostdeutschen. Auch da, glaube ich, spielt natürlich das Thema Sicherheit eine große Rolle. Man hatte weniger Optionen im Osten. Das hat natürlich auch gewisse Sicherheiten geschafft. Man kannte genau seinen Platz in der Gesellschaft. Das hat natürlich auch ein positives Gefühl bei allen dramatischen Dingen, die es im Osten gegeben hat. Aber das hat auch zu einer gewissen Sicherheit geführt. Insofern ist es nicht ganz zu überraschen, dass der Osten etwas verklärter auf die Vergangenheit blickt als der Westen.
Mhm. Frau Baumert, wie sehen Sie das? Haben Sie da auch Studien?
Studien nicht direkt von mir selbst gefertigt, aber was mein Beiredner gerade gesagt hat, ist natürlich klar. Diese Brüche sind in den ostdeutschen Viten natürlich viel mehr vorhanden, dadurch viel, viel mehr Unsicherheiten, viel, viel mehr Brüche. Risiken damit verbunden, auch ökonomischerseits. Und dadurch ist diese Ostalgie, die ja vor einigen Jahren durch diesen Komödianten Steiner eingeführt wurde, dieses Wort Ostalgie ganz, ganz klar vorhanden.
Susanne Baumert, Ulrich Reinhardt, wir reden gleich weiter mit Ihnen, meine Damen und Herren, heute in der Lebenszeit. Das Leben im Rückblick wollen wir ein wenig ausleuchten. War früher wirklich alles besser? 00800 446 44 64, die kostenlose Telefonnummer für Sie, oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten sind wir dann wieder da.
Obwohl die Welt sicherer ist als je zuvor, haben wir ständig Angst. Nee. Guck mal, früher war alles viel gefährlicher, viel ungesünder. Die Luft war verpestet, die Flüsse waren verseucht, die Ozonschicht löste sich auf. Es war kalter Krieg, der Wald war kaputt. Jeder zweite Mensch auf der Welt hatte nichts zu fressen. Heute sind die Flüsse sauber. Geraucht wird am Balkon, der Strom wird mit Wind gemacht. Und nur noch jeder zehnte Mensch auf der Welt ist arm. Das ist gut. Die Welt ist heute ein erheblich besserer Ort als damals. Natürlich gibt es auch heute Krisen. Aber gehen Sie mal 30, 40 Jahre zurück. Da stand der Dritte Weltkrieg vor der Tür. Aus den Müllkippen sickerte das Dioxin. Die Fische schwammen am Rücken. Tschernobyl war überall Krieg, war Terror in Irland, im Baskenland, die RAF bei uns. Es gibt nicht mehr Krisen als früher. Wir haben mehr Angst als früher. Ja, obwohl das Leben noch nie so sicher war wie heute, leben wir in ständiger Angst. Gehen Sie mal am Spielplatz. Da stehen die Eltern an der Rutsche, weil das Kind könnte ja oben runterkippen. Nee. Wir sind damals von der 5-Meter-Rutsche runtergekippt. Da sind die Eltern zur Seite gegangen.
Naja, also das war dann wohl auch offenbar besser, denn aus Dieter Nuhr ist ja dann auch was geworden, obwohl er da diese Spirenzchen gemacht hat. Willkommen, zweiter Teil der Lebenszeit, unser Thema, das Leben im Rückblick. War früher wirklich alles besser? Wir haben Beistand durch Dr. Susanne Baumert von der Universität Jena und von Professor Ulrich Reinhardt von der FH Westküste in Heide, und er ist auch wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Herr Reinhardt, hier flattern mir Mails auf den Tisch und Hörerinnen und Hörer weisen darauf hin, was früher wirklich besser war. Zum Beispiel Gabriele Hettmank aus Dresden. Die Achtsamkeit der Menschen hat heute nachgelassen, auch bezüglich der Umwelt. Der Egoismus nimmt zu. Jugendliche und Kinder werden nicht zur Höflichkeit und Rücksichtnahme erzogen. Was hat sich da geändert in den letzten Jahrzehnten?
Also ich glaube natürlich schon, dass die Bildung sich verändert hat. Das haben wir vorhin auch von einem Hörer aus Hamburg hier gehört. Aber natürlich ist es richtig, dass sich bestimmte Erziehungsziele verschoben haben, dass sich auch bestimmte Bildungsinhalte verschoben haben. Man wirft ja der heutigen Generation vieles vor. Sie können nicht mehr richtig lesen, sie können nicht mehr richtig schreiben, Kopfrechnen können sie ohnehin nicht mehr. Natürlich darf man nicht vergessen dafür, dass sie andere Kompetenzen erworben haben. Fremdsprachen, Informatik, Wirtschaft, sie können diskutieren, präsentieren. Darf man nicht vergessen, früher gerade mal 6%, die das Abitur geschafft haben, heute fast 50%. Also die Bildung hat sich ja verbessert. Aber was die
Hörer... Ich muss da mal reingrätschen. Da sagen auch viele Hörer, naja, aber das ist doch, die Rechnung kann man ja nicht machen. Die Anforderungen sind ja gesunken, sagen viele, gerade beim Abitur.
Auch das ist ein Mythos. Also wenn man sich das anschaut, hat natürlich die formelle Bildung in allen Bereichen der Gesellschaft zugenommen. Und dass es früher einfacher war, sein Abitur zu schaffen, das stimmt einfach so nicht. Also es wurden andere Schwerpunkte gesetzt, aber heute ist es ja der Aufwand deutlich höher. Und wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, wie viel freie Zeit ich noch hatte, wenn ich dagegen heute viele Schüler sehe, die dann nachmittags doch länger Unterricht haben, da müssen Hausaufgaben gemacht werden, der Druck der Eltern ist da, dass sie ohnehin alle das Abitur schaffen müssen. Also auch da, sage ich ja, hat sich schon auch einiges verändert. Und darum glaube ich auch, dass sich die Bildungsinhalte natürlich dadurch verbessert haben. Aber was die Hörerin anspricht, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also der Umgang untereinander, der hat sich natürlich verändert. Und da bin ich auch ein Stück weit bei der Hörerin. Der hat sich nicht zum Positiven verändert. Da wäre natürlich auch die Frage, woran liegt es wieder? Ist es heute alles einfacher, sich zu beschweren, anonym im Netz irgendwas zu verbreiten und zu posten, da nicht mehr den Anstand zu wahren? Das glaube ich schon, dass das eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft ist. Mhm. Aber auch da, wenn ich mir die Vergangenheit wieder anschaue, 60er Jahre, eine völlig homogene Gesellschaft, wer da nicht dazugehörte, wurde ganz klar ausgegrenzt. Es gab viel mehr Ressentiment dann gegen Andersdenkende, was wir vorhin ja auch gehört haben von denjenigen, die dann angefangen haben, die Pille zu nehmen, die sich politisch anders organisiert haben. Also auch da gab es ja ganz klar auch Abgrenzung gegenüber anderen. Nur es fiel eben nicht so auf, weil es eine homogenere Gesellschaft war. Heute sind wir bunter und darum fällt es natürlich mehr auf.
Ja, verstehe, Herr Reinhardt. Frau Baumert, ich weiß, dass einer Ihrer Forschungsgegenstände sich auch beschäftigt mit den sogenannten Retro-Festivals. Mhm. Bei dieser Gelegenheit vielleicht, warum suchen denn Menschen den direkten Kontakt mit der Vergangenheit und zwar auch in der Weise, Sie können uns ja ein bisschen berichten, dass man sich sogar gewandet wie damals untereinander trifft bei diesen Festivals, wo alle dann in einer bestimmten Epoche des Lebens leben und so tun, als wäre es die Gegenwart. Was ist das Attraktive daran?
Ich denke, einerseits kann man da mit der Festkultur von einer ganz unteren Ebene her antworten. Die Festkultur ist ja immer eine Kultur, die auch in der Zeitkultur eingebunden ist. Das heißt, ich kann aus dem Alltag heraustreten, in dem Fest jemand anderes sein, eine andere, intensivere Zeit erleben. Das erst einmal ganz basal. Und in diesen Retro-Festivals oder Retro-Events kann man sozusagen durch bestimmte Reminiszenzen, durch bestimmte Kulturzitate der Vergangenheit sozusagen in diese Zeit hineintauchen, auch ästhetisch, wenn man ästhetisch veranlagt ist, in diese Ästhetiken hineingehen, via Modeartikel, via originalgetreue Modeattribute, Accessoires, dort auch alte Tanzschritte sozusagen wieder reanimieren. Und das schafft natürlich auch kleinere Subkulturen und dadurch schaffen sich eben auch soziale Verbände, die es vielleicht so im Alltag nicht gäbe. Die Vereinzelung schreitet ja auch voran.
Würde man denn sagen können, das ist eine Flucht in die Vergangenheit?
Einerseits sicherlich eine Flucht, andererseits denke ich auch wirklich eine Art von Ästhetisierungsmechanismus, also über bestimmte Ästhetiken der Vergangenheit sich dort auch treffen zu können. Man hat sich da auch viele Interviews und Ausschnitte aus Filmen angeschaut, wo Eventteilnehmer angesprochen wurden und ganz oft war eben die Aussage über die Mode, sich zusammenzufühlen als eine Art von Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft, das Erlebnis der Sinnstiftung über die Gemeinschaft ist ganz zentral, nicht nur generell bei Festen, aber vor allen Dingen über diese Retro-Effekte.
Vermittelt dann natürlich auch wieder Sicherheit, wie wir auch gerade gehört haben. Und das Interessante ist, entnehme ich auch Ihren Worten, auch den von Professor Reinhardt, die Zukunft ist ja irgendwie immer ungewiss. Man weiß nicht, was kommt, aber die Vergangenheit kennt man. Und dann tut man sich leichter, in der Vergangenheit zu leben.
Aber auch da muss man differenzieren. Also die Vergangenheit kennt man ja nur in spezieller Art und Weise. Oftmals sind ja gerade die Teilnehmer solcher Retro-Events ja nur darauf bedacht, bestimmte Forminhalte, auf ästhetischer Ebene zu wiederholen, aber sind sich gar nicht oft bewusst, was wirklich historisch in dieser Zeit passiert ist. Also sie nehmen sich gerade, das sagt ja diese Retrospektive, sagt ja das Wort, nehmen sich heraus, da nur bestimmte positive Elemente in das Heute, in die Gegenwart zu setzen und dadurch vielleicht sogar etwas Neues zu schaffen. Das sagt ja die Retro- bzw. Popkultur auch.
Herr Reinhardt, wollen Sie ergänzen?
Sehr gerne. Also einerseits glaube ich natürlich auch, dass es die Sucht nach Erlebnissen ist, dass man dort etwas Besonderes erlebt. Aber was ich und Gemeinschaft sicherlich spielt auch eine große Rolle. Aber natürlich darf man nicht vergessen, wir haben heute die Möglichkeit, das überhaupt erleben zu dürfen und zurückzuschauen und einzutauchen in bestimmte Traumwelten, kann man sie ja fest nennen. Das hatten wir in der Vergangenheit eben nicht. Und ich glaube, das ist jetzt nicht, dass wir sagen können, naja, die Menschen suchen heute die Vergangenheit und wollen, jetzt nehme ich ein Beispiel raus, mal wieder gerne an einem Mittelalterspektakel teilnehmen. Das gab es halt einfach nicht in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und heute haben wir eben diese tolle Möglichkeit, temporär, und das ist ja auch eben, was Frau Baumert eben sagte, temporär dort einzusteigen. Aber lassen Sie mal auf so einem mittelalterlichen Festival auf einmal sich jemand in den Finger schneiden, dann ruft er doch nach dem Arzt, den es wahrscheinlich im Mittelalter so nicht gab, sondern der Finger gleich abgetrennt wurde. Das will man dann ja auch
Gott,
nicht.
Gott, Herr Reinhardt.
Also insofern glaube ich, darf man das auch nicht zu verklärt jetzt irgendwie darauf zurückführen, dass man gerne in der Vergangenheit würde leben wollen. Wobei man nicht vergessen darf, das haben wir mal in der Stiftung untersucht, wenn die Menschen sich aussuchen könnten, wann sie ihre Jugend und ihr junges Erwachsenenalter würden leben wollen, dann würden die meisten die 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts nehmen. Das ist schon sehr auffällig.
Ui. Genau. Florian Zimmermann, Frau Baumert, merken Sie sich, wenn noch was Wichtiges ist. Ja, Florian Zimmermann aus Trier ruft uns an mit seinen 32 Jahren. Was ist denn, Herr Zimmermann, für Sie Vergangenheit mit 32 Jahren?
Ja, erstmal hallo, wunderschönen guten Tag, auch in die Runde. Ich fand es gerade sehr amüsant, dass Sie gerade sowas wie die Mittelaltermärkte oder so angesprochen haben, um das jetzt gerade mal spontan aufzugreifen, weil mein ganzer Kofferraum voll ist dafür.
Sehr schön.
Für eben so ein Festival. Und das mit den 20er, 30er Jahren ist tatsächlich diese Verkehrtheit des goldenen Zeitalters. Der große Krieg war vorbei, man dachte, man hat alles Wissenschaftliche erreicht. Und man hat sich dann quasi auf die künstlerische Fortentwicklung. Und das ist, glaube ich, da einer der Stilmittel, warum die so heute noch so faszinierend sind.
Aber das ist ja nicht mehr Ihre Epoche, das haben Sie ja gar nicht erlebt.
Nein, absolut nicht. Also meine Epoche ist definitiv die 90er. Und ich habe mich jetzt auch in letzter Zeit sehr viel mit dieser Aussage, früher war alles besser, auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, nein, war es nicht. Also von der Zeit, die ich noch gerade so nicht mitbekommen habe, und auch dem, was ich so als Kind und auch später als Jugendlicher mitbekommen habe, ist es ganz einfach so, vieles, wo man dann sagt, ach, früher war alles besser, wenn man jetzt zum Beispiel die Nachrichten sieht, hört, liest, sich die Newsfeeds anguckt, da dominieren ja die Hiobsbotschaften, die schlechten Nachrichten grundsätzlich, weil sie sich auch sehr gut verkaufen lassen. Ich meine, Bad News are Good News ist ein sehr, sehr eingebürgerter Satz.
Herr Zimmermann, Sie sagen, also für Sie gilt das nicht, früher war alles besser, Sie leben sehr gerne im Hier und Jetzt, trotzdem, Sie haben im Kofferraum Utensilien des Mittelalters, sagen Sie uns ganz kurz noch, was machen Sie da denn konkret, verkleiden Sie sich?
Verkleiden sagt man dazu weniger in dem Genre selber, aber grundsätzlich ja, kommt es ziemlich darauf hin. Wir orientieren uns aber weniger auch an historischer Korrektheit, das ist ohnehin in vielen Epochen eher schwierig darzustellen, sondern da geht es dann tatsächlich darum, einfach dieses Beisammensein, ein gewisses Flair dafür zu entwickeln. Und das ist dann einfach tatsächlich wirklich dieses gemeinsame Interesse. Da geht es auch eher in die Fantastik hinein. Also von daher ist das wirklich weniger dieses Andenken an früher. Das tun andere Leute auch sehr, sehr intensiv. Also auch wirklich mit altertümlichen Färbemitteln und allem.
Da haben Sie jedenfalls jede Menge Spaß, wenn Sie da mit den Gleichgesinnten sozusagen in dieser anderen Epoche ein wenig leben.
Ja, natürlich. Das ist eine, das ist halt eine Gruppenidentifikation, auch eine Interessengemeinschaft. Das ist einfach, ganz profan könnte man sagen, wie ein gemeinsames Hobby.
Frau Baumert, das ist natürlich extrem praktisch, weil man weiß ja immer, wo die Notausgangstür ist, wie das Herr Reinhardt auch gerade sagte. Also die Sanitäter stehen bereit, um den Finger zu versorgen. Das heißt, ich kann gerne in der Vergangenheit leben, aber ich verzichte doch nicht auf die Segnungen der Gegenwart.
Genau, das macht ja die Eventkultur aus. Es ist ja ein Teilsegment der Konsumwirtschaft und von der Seite her kaufe ich da natürlich auch ein Produkt, wenn ich auf so ein Event gehe.
Einige Hörerinnen und Hörer sprechen uns an und damit bedanke ich mich bei Florian Zimmermann, denn das hat er auch dieses Stichwort genannt gegenüber unserem Telefonteam. Es wurde sich seinerzeit früher, hat er wohl gesagt, bequem gemacht, zum Beispiel in Sachen Naturschutz. Und Stefan Büssing schreibt aus Delmenhorst, ich erinnere mich gern an meine Kindheit, der ist 33 Jahre alt, also ich erinnere mich gern an meine Kindheit, auf dem Land im Raum Südoldenburg. Die Landschaft war geprägt von Landwirtschaft, aber wechselvoll. Weide, Wiese, Felder am Wegrand, blühte es, summte es, Bäche führten fast immer Wasser. Ja, und heute sind Monokulturen von Mais und Gemüse, soweit das Auge reicht, Grundwasserentnahme und so weiter. Wir kennen das leider alles. Bäche und kleine Seen sind ausgetrocknet. Und er sagt also, wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen darf, die Natur war früher schöner. Herr Reinhardt, was sagen wir, Stefan Büssing?
In Teilen bestimmt. Also auch da gab es natürlich beide Seiten der Medaille. Sicherlich gab es weniger erschlossene Wälder, es gab mehr zu entdecken, man konnte noch selber losziehen. Also all das gestehe ich ja zu. Aber wenn ich mir natürlich heute anschaue, es gab früher weniger Nationalparks, es gab weniger geschützte Räume in der Natur. Also auch da haben wir ja Sachen geschaffen, die besser sind. Und wir haben ja vorhin dieses Beispiel auch gehabt. Nehmen wir die 80er Jahre und Waldsterben, weil allgegenwärtig die Fische schwammen im Rhein an der Oberfläche. Man hatte ständig Angst vor Tschernobyl. Also all diese Beispiele darf man ja aber auch nicht vergessen. Und insofern glaube ich natürlich auch, dass sich das etwas anders darstellt. Natürlich darf man aber nicht verhehlen, und das ist sicherlich auch etwas sehr Konkretes, wenn man für die Zukunft spricht. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, der wir uns gegenüberstellen. Und das heißt natürlich auch an der Stelle wieder, wir müssen entscheiden, wie wollen wir in Zukunft, dass unsere Kinder diese Welt noch vorleben. Denn weiter so zu konsumieren wie in der Gegenwart wird sicherlich nicht ganz einfach.
Die Frau Grunert in Berlin, bitte ich ja am Apparat zu bleiben. Ja, Sie sind gleich an der Reihe. Ich will aber gerne etwas vorweg schicken, muss ihn ein bisschen ausholen. Guido Mingels, von dem haben Sie vielleicht mal im Spiegel gelesen. Der hatte da eine Kolumne, die hieß "Früher war alles schlechter". Untertitel: Warum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastrophen immer besser geht. Da hat dieser Guido Mingels, der eben Journalist ist, der war bei der Berner Zeitung, beim Berliner Tagesspiegel und ist seit vergangenen Jahr Korrespondent jetzt für den Spiegel in San Francisco. Der hat also vieles aufgeführt in zwei Büchern mit mittlerweile, was eben unter diesem Titel "Früher war alles schlechter" passt. Alfred Schmitz, mein Kollege, hat mit ihm telefoniert. Und hier ist ein Statement von ihm, das noch etwas anspricht, worüber wir auch schon gesprochen haben, was wir nochmal herausstreichen sollten.
Also ab 30, glaube ich, ist man anfällig für Nostalgie. In meiner Jugend war es noch gut. Es ist uns fast angeboren. Es ist so ein nostalgischer Fehlschluss. Es ist ein Filter im Kopf, weil wir nur die positiven Dinge in Erinnerung behalten, das Negative ausblenden und wir natürlich auch keine natürlichen Statistiker sind. Wir haben nicht Zahlen, Kurven, Fakten im Kopf bezüglich Wohlstandsentwicklung, Entwicklung von Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, medizinischen Errungenschaften, wirtschaftlichen Entwicklung. Sowas hat man nicht im Kopf.
Ja, Ulrich Reinhardt, das mag wohl so sein. Wir laufen ja nicht mit einem statistischen Ordnungsschema herum. Mag es daran liegen, dass man doch ab und zu zurückblickt, verklärt in die Vergangenheit, weil man rein rational, statistisch es gar nicht so ins Gehirn reinlassen will, was heute besser ist als früher?
Ganz bestimmt. Und das ist ja auch eine Art Selbstschutz. Das kennt man ja aus der Psychologie, dass man sich natürlich, was der Kollege eben auch gesagt hat, sich eher an die positiven Dinge der Kindheit und der Jugend erinnert und die Freiheit, die es damals gab und das Gefühl, Dinge selber zum ersten Mal zu erleben. Das ist natürlich alles mit steigendem Alter seltener der Fall. Das Leben verläuft im Alter eher monotoner als in der Kindheit und in der Jugend. All das ist ja auch ein Selbstschutz, dass wir uns dann eben an diese Highlights der Jugend, der Kindheit erinnern und eben nicht an die ganzen negativen Sachen, die vielleicht auch einhergegangen sind.
Das Ganze kann man aber auch politisch ausnutzen. Dazu sagt Guido Mingels auch etwas, Beispiel US-Amerika.
Es gibt viele Leute, die wollen die Überzeugung haben, dass es früher besser war. Daraus schöpfen sie ihre Kritik an der Gegenwart. Das kann man sehr schön, jetzt vielleicht etwas polemisch, sehen mit Blick auf die Anhänger populistischer Bewegungen in Amerika. Ist der Kernslogan der Trump-Bewegung "Make America Great Again". Das geht von der Überzeugung aus, dass Amerika mal viel greater war in den 50er, 60er, 70er Jahren, was eben, wenn man die Statistiken anschaut, die maßgeblichen, eben auch nicht richtig ist.
Sagt Guido Mingels. Wir werden vielleicht Gelegenheit haben, noch das eine oder andere von ihm zu hören. Telefonisch aus San Francisco aufgenommen in den vergangenen Tagen. Aber zunächst nach Berlin zu Frau Grunert. Danke, dass Sie so lange gewartet haben, Frau Grunert.
Ja, hallo.
Wir dürfen das uncharmanterweise in dieser Sendeform sagen. 55 Jahre sind Sie alt. Nur damit wir ein bisschen Überblick haben, auf welche Epochen Sie zurückblicken. Ja, was ist denn Ihr Statement? War es früher doch ein bisschen besser?
Also für mich definitiv war die Arbeitswelt auf jeden Fall sehr viel besser. Ich bin 64 geboren. Als junge Frau hat man mir gesagt, du wirst nie arbeitslos sein. Wir hatten die absolute Sicherheit. Ich habe, bis ich so Mitte, Ende 30 war, immer Arbeit gehabt. Ich habe gut verdient und vor allen Dingen war die Atmosphäre auf der Arbeit entspannt, weil ja auch die anderen diese Sicherheit hatten. Dann bin ich mit Ende 30 arbeitslos geworden und von da an, muss ich sagen, war mein Berufsleben nicht mehr so schön. Dann ging das los, Zeitarbeit, immer weniger Lohn. Ich habe auch fürs Callcenter gearbeitet. Ich habe immer nur noch befristete Verträge bekommen und muss sagen, die Atmosphäre in vielen Firmen hat sich sehr verschlechtert, weil teilweise bis zu 50% Zeitarbeitskräfte in der Firma waren, die sich dann natürlich gegenseitig versucht haben auszustechen, sich beobachtet haben. Also es war nicht mehr schön, hat mich teilweise auch krank gemacht. Und da muss ich sagen, und ich habe selber keine Kinder, aber ich bekomme eben das auch mit. Viele junge Leute heutzutage hangeln sich von Praktika zu Praktika, bekommen nur Zeitverträge. Also ich finde das eine sehr, sehr unsichere Geschichte und kann verstehen, dass junge Leute da große Angst vor der Zukunft
Frau
haben.
Frau Bonert, darf ich es mal in die Runde geben? Möchte Frau Baumert, möchte Herr Reinhardt, vielleicht erst Frau Baumert mit Ihnen drüber reden?
Ja, gern. Also das ist ja natürlich ein Teilaspekt unserer Lebenswelt, die Arbeitszeit. Und von Ihrem individuellen Beispiel her gesehen, kann ich das nur nachvollziehen. Was grundsätzlich die Frauenarbeitswelt angeht, ist es dennoch, wenn man einen längeren Zeitausschnitt in der Kulturgeschichte sich anschaut, natürlich gab es da positive Entwicklung in der Gänze, dass überhaupt Frauen arbeiten durften ohne die Einwilligung des Mannes und so weiter. Also von der Seite her, von der größeren Draufsicht her gesehen, hat sich da einiges für uns Frauen verändert, aber in dem speziellen Fall und auf das heute gesehen, sehe ich das genauso wie die Zuhörerin.
Herr Reinhardt, möchten Sie ergänzen?
Ja, also schauen wir uns wieder die harten Zahlen an. In den 60er Jahren halt noch oder bis in die Ende der 50er Jahre hinein, ganz normal 48 Stunden die Woche gearbeitet, 6 Tage die Woche, Urlaub waren 14 Tage, heute doppelt so viel, wir arbeiten 15 Stunden weniger. Also rein von der Quantität zumindest war es natürlich früher deutlich schwieriger in der Arbeitswelt als heute. Natürlich hat die Hörerin aber einige Punkte angesprochen, die durchaus relevant auch für die Zukunft sind. Stichwort eben Sicherheit an der Stelle wieder. Für die Zukunft weiß man relativ genau, dass der Fachkräftemangel natürlich eine große Herausforderung ist. Also, dass die junge Generation sich Gedanken machen muss, sich nur von Job zu hangeln, von Praktikum zu Praktikum, ist eher unwahrscheinlich, weil einfach so wenig Arbeitskräfte da sind. Natürlich darf man aber auch, da spielt ja auch ein Stück weit mit rein, die Spaltung der Gesellschaft nicht völlig außer Acht lassen. Es ist natürlich schon gefährlich, wenn wir uns jetzt sowas anschauen wie die Arbeitslosenquote, auch die hat sich ja deutlich verbessert im Vergleich zur Vergangenheit. Da darf man natürlich nicht vergessen, dass man sich die auch ein Stück weit erkauft hat, eben durch den Niedriglohnsektor. Das ist sicherlich eine Herausforderung für die Zukunft, der wir uns stellen müssen, um eben nicht bestimmte Teile der Gesellschaft dann auch abzuhängen und zu verlieren.
Herr Reinhardt, bei der Gelegenheit fällt mir ein, das, worüber wir heute reden, dieser Blick zurück und die Fragestellung, was war denn nun früher wirklich besser? Ist das etwas Deutsches? Wie denken die europäischen Nachbarn oder weltweit, sofern sie einen Blick da haben, wie gehen die mit diesem Thema um? Hat das überhaupt diese Relevanz wie bei uns?
Es ist natürlich einerseits ein Wohlstandsthema und ein Luxus, darüber nachzudenken. Viele machen sich natürlich in Teilen der Welt eher Gedanken darüber, wie kann ich die nächste Miete bezahlen, wie kann ich Essen auf den Tisch bringen, das darf man alles nicht vergessen. Auffällig dabei ist sicherlich die deutsche Sichtweise, dass wir schon sehr negativ auf die Zukunft schauen und sehr verklärt auf die Vergangenheit. Also da sind wir anders als beispielsweise die Mittelmeeranrainer, aber natürlich insbesondere als Länder, die sich eher in Afrika und Asien befinden, wo es deutlich eher die Vergangenheit als etwas Negatives gesehen wird und die Zukunft eben als große Chance, um eben ein besseres Leben zu haben, als man selber erlebt hat.
Wir hören noch mal ganz kurz Guido Mingels. Er hat nämlich auch was zu sagen zu diesem großen Komplex Konflikte, Kriege und Krisen.
Die Entwicklung von bewaffneten Konflikten, also die Zahl der Kriege in der Welt oder die Zahl der Opfer von bewaffneten Konflikten, da hatte ich nun wirklich das Gefühl, dass das in meiner Kindheit kein großes Thema war oder in meiner Adoleszenz und in der Gegenwart liest und hört man dauernd davon. Und wenn man sich dann die Kurven anschaut und realisiert, dass diese Zahlen seit langer Zeit zurückgehen und dass das seit langer Zeit besser wird auf unserem Planeten, dann ist man davon schon überrascht. Und das war auch ich, absolut.
Der Schweizer Journalist Guido Mingels, wenn Sie, meine Damen und Herren, da ein bisschen mehr auch noch lesen wollen, früher war alles schlechter, Band 1 und Band 2, neue Fakten, so heißt der Band 2, warum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastrophen immer besser geht, ist das überschrieben, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt, da kann man da noch ein bisschen auch wirklich das subjektive Empfinden abgleichen sozusagen mit den Tatsachen. Alfred Schmitz hatte mit Guido Mingels gesprochen. Frau Baumert, wir haben noch 25 Minuten gleich nach den Nachrichten. Da können wir noch ein bisschen drüber reden. Ganz kurz schon mal angedeutet, diese Retromanie, was haben wir darunter zu verstehen?
Retro hatten wir vorhin ja schon angesprochen, heißt immer eine Retrospektive, ein rückwärtsgewandter Blick. Manie, das deutet sich schon im Namen an, hat schon etwas Krankhaftes, also etwas Manisches. Also eine übertriebene Retrophilie, also das, was wir jetzt Normalbürger sozusagen vielleicht ausleben würden, wenn sie in die Vergangenheit schauen, bestimmte Epochen für sich entdecken und feiern, ist das Retromane nochmal eine Verstärkung dessen, weil es natürlich auch Menschen gibt, die vollkommen in dieser Vergangenheit leben wollen.
Gibt es viele davon?
Was heißt viele? Also ich denke, es gibt schon kleine Kommunen, gerade in Großbritannien, also in der britischen Welt, wo es das mehr und mehr gibt. Ja, also das ist dann wirklich eine Art von Parallelwelt.
Also das ist so eine fast krankhafte Verliebtheit in die Vergangenheit. Wir werden das gleich nochmal ansprechen, 5 Minuten Nachrichtenpause. Meine Damen und Herren, noch können Sie anrufen, 00800 446 4446 für Ihre Meinung ist willkommen oder schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk. Das hat es früher alles nicht gegeben, so stöhnen nicht wenige. Mal schauen, wie es bei Ihnen ist. War früher wirklich alles besser, das Leben im Rückblick. Heute in der Lebenszeit, Andreas Stopp ist weiterhin am Mikrofon.
An früher, es schmeckt nach Glück. Du brauchtest nichts, nur 1000 Freunde, Wochenenden, Flausen, Träume. Keine Grenzen, eine Stadt stand offen. Kein Verbot konnte dich je stoppen. Für jede Dummheit warst du immer bereit. Wenn du groß bist, wirst du Mike Knight. Dein erster Kuss, der erste Rausch. Sagen, was man fühlt, wenn man Mixtapes schraubt. Leise schwören, dass es ewig bleibt. Erste Liebe, Ewigkeit. Oh, du denkst, früher war alles besser. Oh, du denkst, früher war alles besser. Du lachst, du weinst, beides zugleich. Zurück zum Glück, doch die gute alte Zeit ist jetzt. Mit dem Fahrrad bis ans Ende.
Professor Reinhardt, Sie haben mal in einer Studie die Frage ganz konkret gestellt, wo würden Sie lieber leben, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Wie waren denn da die Auskünfte?
Die Mehrheit der Deutschen hat sich für die Vergangenheit entschieden, wobei es sehr auffällig war, dass es große Unterschiede nach dem Alter gab. Also die junge Generation, die zu mehr als 3/4 gesagt hat, natürlich lieber in der Zukunft. Die wollten die Zukunft selber gestalten, wollten was erleben, selber dort glücklich werden. Mittlere Generation so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, und die Generation 55+, in der Tat sprach eher von der guten alten Zeit und wollten deutlich die Mehrheit dort lieber wieder zurückkehren in die Vergangenheit und nicht in der Zukunft leben.
Frau Baumert, diese Ergebnisse überraschen Sie wenig, oder?
Nö, die überraschen mich nicht wirklich, weil was mein Mitredner schon gesagt hat, ist wirklich etwas Altersspezifisches meines Erachtens auch ist. Ne? Also auch die Gedächtnisleistung, der Fading-Effekt-Bias, das ist so etwas, was ja natürlich in den höheren Altersregionen nochmal eine ganz andere Rolle spielt.
Aber auch als junger Mensch besorge ich mir Souvenirs. Andenken, also so Kleinigkeiten, die die Gedanken wachhalten. Welche Funktionen haben die? Haben die was mit unserem Thema zu tun, dass man auf die Vergangenheit festhalten will?
Auf alle Fälle. Gerade in dem Retro-Bereich sind ja sogenannte Vintage-Sachen, also wirklich Dinge aus der reproduzierten Welt, die ich da wieder anheimnehmen möchte, ja ganz wichtig. Sie sind ja quasi der materielle Kontakt, den ich noch zur Vergangenheit habe. Denn über die menschliche Zeitebene geht es ja nicht mehr. Die Menschen haben ein endliches Zeitfenster und dann war es das. Und durch solche dinglichen Zeitgegenstände ist das nochmal möglich. Also gerade durch Souvenirs, wie Sie angesprochen haben, oder eben wirklich originale Teile aus der Vergangenheit, sei es aus der Mode, sei es eine Brosche, sei es ein Oldtimer, also ist das nochmal möglich, direkten Kontakt aufzunehmen.
Oder eben, dass ich mich auch, wie Sie es gerade vorhin schon selber angedeutet habe, mit diesen Retro-Events selber dorthin zurückkatapultiere vom Bodensee. Kommt hier mit freundlichen Grüßen eine Mail von Peter Stein. Früher war nicht alles besser, aber viel farbiger. Ich bin in den 60er, 70er Jahren groß geworden. Ich erinnere mich an Flower Power und viele Farben. Mein kleiner Sohn bestätigt meinen Eindruck. Als wir kürzlich eine Dokumentation über Woodstock ansahen, bemerkte er, wow, war das früher alles farbig? Das muss schön gewesen sein, hat der kleine Sohn von Peter Stein gesagt. Woodstock und Flower Power, da leben viele Menschen gerne und auch junge, Frau Baumert.
Ja, auf alle Fälle. Wie Sie schon sagten, es ist nochmal eine Möglichkeit, aus der Alltags- und Gegenwartswelt auszusteigen. Und gerade durch solche Sinnesreize, der Beitrag hat es ja gerade eben gezeigt, wird das ja nochmal verstärkt. Wenn die extrem bunt sind, wenn die extrem fröhlich sind, dann kann ich quasi aus der vielleicht nicht so prickelnden Gegenwart abtauchen, wegtauchen, sozusagen das erst einmal auf eine gewisse Zeit verdrängen. Es ist nur wichtig, dass man dann versucht, wieder in die Gegenwart bzw. in die Alltagswelt zurückzukommen. Ansonsten ist man dann eben in so einer Zeitschleife gefangen.
Das ist die Kunst, also hin und her springen zu können, sozusagen. Aber interessant, das nehmen wir auch mit, dass auch junge Menschen, also nostalgisch, sich in Epochen hinein zurückversetzen können, die sie gar nicht selber erlebt haben, sondern die sie dann von den Vätern kennen oder den Müttern.
Ja, das ist ja auch nochmal eine Art von Wertexpertise, die sie ja von den Eltern auch übernommen wollen, ne?
Ich hatte mich vorhin gar nicht bei Frau Grunert bedankt. Das war die Hörerin aus Berlin vor den Nachrichten. Nochmal danke, Gruß dorthin. Wir schalten nach Hannover. Sibylle Maurer, schön, herzlich willkommen in unserer Sendung in der Lebenszeit.
Ja, herzlich willkommen auch bei Ihnen.
66 Jahre sind Sie alt. Ja, werfen Sie mit uns zurück einen Blick. Wie sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich bin in Berlin, 5 Minuten vom Kudamm aufgewachsen. Und habe dort wunderbare Erfahrungen gemacht in meiner frühen Kinderzeit, dass ich nämlich auf einem Mittelstreifen zwischen zwei Straßen ohne Angst meiner Eltern und ohne eigene Angst spielen konnte, alleine.
Das muss lange her sein. So alt sind Sie zwar auch noch nicht, aber es werden viele jetzt sagen, das muss sehr lange her sein, dass man das gefahrlos tun konnte.
Ja, das ist in den 50er Jahren und da gab es halt weniger Autos und die Autos sind auch langsamer gefahren. Und es hat sich das Leben einfach viel mehr auf der Straße abgespielt. Und ich möchte, ich bin keine Verfechterin einer Zeitschleife oder von Retro, aber es gibt Lebensqualität, die ich damals erfahren habe, die ich mir für meine Kinder und Enkelkinder auch wünsche. Und zwar, dass wir wieder die Straßen zurückerobern. Für die Kinder, für die alten Menschen, für alle Menschen, dass auf der Straße wieder Leben und Kommunikation ist und alle eigentlich angstfrei Bürgersteige nutzen können, die nicht zugeparkt sind, wo nicht die Autos lang rasen. Und diese Art von Lebensqualität wünsche ich mir.
Frau Maurer, bleiben Sie bei uns. Ich möchte an der Stelle Professor Reinhardt fragen, woher wissen wir eigentlich, dass das, was Frau Maurer, Sibylle Maurer aus Hannover gerade gesagt hat, dass das für die junge Generation wirklich auch ein Wert ist? Also ist das für die attraktiv, dass sie vielleicht sagen, das wäre ganz nett, wie unsere Mütter und Väter, würden wir gerne wieder mal auf einer Hauptverkehrsstraße ein bisschen mehr für uns sein können? Haben sich die Werte nicht verschoben, sodass das nur Menschen eben jenseits der 60 so empfinden können, dass das ein Wert ist?
Teilweise in der Tat ist es so. Also es ist ja oftmals von Erwachsenen, dass man selber sagt, was einem in der Kindheit gefallen hat, das muss doch jetzt auch den eigenen Kindern und Eltern und Enkeln gefallen. Ich bin natürlich ein großes Stück bei Frau Maurer und sage auch ganz klar, ja, natürlich wäre es schön wieder, dass meine Kinder auf der Straße spielen und dass sie dort mit Kreiden die Straße verschönern können und einfach den Fußball rausholen. Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, wollen meine Kinder das eigentlich? Also in meinem Fall weiß ich jetzt, meine Tochter hat ein großes Interesse mit 9 Jahren bei uns in einer kleinen Spielstraße den Tag auf der Straße zu verbringen. Mein 13-jähriger Sohn, sehr begrenzt. Also für den sind andere Sachen viel wichtiger, mit seinen Freunden schon im Zimmer und Musik hören und solche Dinge, die ich dann vielleicht auch im gewissen Alter schön fand. Also auch da muss man natürlich das Wort den Kindern und den Jugendlichen auch gönnen. Was wollen die eigentlich? Mhm. Und ich bin ehrlich, bei Frau Maurer, eine Sache stimmt nicht ganz, wenn ich mir die Anzahl von Verkehrstoten anschaue, die war früher bezogen Bevölkerung zu Auto deutlich höher als in der Gegenwart. Also da merkt man, der Anschnallgurt hat einerseits eine Revolution ausgelöst, dass das Autofahren sicherer geworden ist und auch die Unfälle durch irgendwelche technischen Errungenschaften sind heute seltener als in der Vergangenheit.
Frau Maurer, reden Sie mit Ihnen?
Weil das bezieht sozusagen Unfälle auf schnellen Straßen, Autobahnen mit dem Gurt und so weiter, aber das bezieht sich nicht auf die Wohnstraßen einer großen Stadt wie Berlin.
Ja, das mag sein.
Ich kann sagen, ich habe dort eigentlich erst in sehr später Zeit erlebt, dass es dort immer an den Ecken gekracht hat. Nicht in dieser frühen Zeit, wo alles etwas behutsamer war.
Ja.
Also ich kann es nicht genau sagen für jeden Stadtteil und Stadt. Ist natürlich die amtliche Statistik, sagt sozusagen, dass es insgesamt sicherer geworden ist. Nicht nur durch die Gurte, ich glaube vor allem durch irgendwelche Assistenzsysteme, aber das würde zu weit führen. Also ich glaube natürlich, mag es in jedem Fall auch ganz bestimmt so sein, dass es in vielen Gegenden halt eben früher einfacher war, dort zu spielen. Ich glaube, das liegt aber nicht an der Art, Auto zu fahren, sondern einfach, weil es deutlich mehr Autos heute gibt als in der Vergangenheit.
Da muss ich Ihnen gleich noch was von Peter Mohr vorlesen, der hat uns nämlich geschrieben, aber kurz Frau Maurer nochmal. Haben Sie das mit Ihren Kindern, vielleicht auch mit Ihren Enkeln an Ort und Stelle besprochen, dass Sie gesagt haben, guck mal hier, da hat Mama früher gespielt?
Ich habe das große Glück, dass meine Kinder und meine beiden Enkelsöhne, die 3 und 6 sind, in Hannover-Linden wohnen, wo tatsächlich sich die Menschen wieder die Straßen, die Bürgersteige zurückerobert haben. Das merkt man daran, dass Autofahrer unglaublich vorsichtig fahren dort, weil sie wissen, dass Fußgänger ohne zu gucken einfach über die Straße gehen, weil sie sagen, Linden ist unser Stadtteil und nicht das von euch Autofahrern.
Also
das ist schon ein Lebensgefühl und eine Lebensqualität, die das ausdrückt und die sich auch darin äußert, dass unsere Kinder, kaum laufen sie ein paar Schritte, schon treffen sie Freunde und bleiben stehen und spielen auf der Straße. Das ist schon etwas, was ich mir für alle Städte und für alle Wohngebiete vor allen Dingen so in unseren Städten wünsche.
So holen Sie, Sibylle Maurer, sozusagen die Vergangenheit in Ihre Gegenwart mit hinein und verbinden das Beste aus beiden Epochen. Danke, dass Sie angerufen haben. Frau Maurer, um dieses Thema abzuschließen, Peter Mohr, hatte ich gerade schon gesagt, er hat geschrieben, auf jeden Fall war das Verkehrsaufkommen früher besser in dem Sinne, dass es viel kleiner war und es wurde nicht so aggressiv und rücksichtslos gefahren. Die Straßen waren nicht so zugeparkt wie in vielen Großstädten heute, das konstatiert Peter Mohr. Ich glaube, wir müssen es nicht weiter, es sei denn, Frau Baumert, Herr Reinhardt, Sie möchten unbedingt es noch weiter ausweiten. Wir haben es konstatiert und die Verkehrswende wird uns ja vielleicht auch wieder in diese Richtung dann zurückbringen. Ein Hörer aus Baden-Württemberg schreibt, es wird heutzutage genervt durch Callcenter, Warteschleifen, Sprachcomputer. Früher gab es Ansprechpartner in den einzelnen Institutionen. Ich ergänze jetzt das, was der Herr da schreibt aus Baden-Württemberg. Da hatte man es mit Menschen zu tun und heute hat man es mit Maschinen zu tun. Trotzdem ist heute der Behördengang leichter, Herr Reinhardt?
Beim Behördengang, glaube ich, in der Tat ist es so, weil da die technische Entwicklung natürlich mir die Möglichkeit gibt, zumindest in Hamburg meine Termine vorab zu koordinieren. Aber ich finde den Punkt sehr wichtig, den der Hörer eben gebracht hat, per Mail nochmal gesagt hat, wir wollen an sich keine Callcenter, wir wollen irgendwie die Menschen wieder haben, die uns beraten. Die Frage muss dann natürlich aber auch lauten, sind wir bereit dafür zu bezahlen? Also wenn ich mir anschaue, wie viele Bundesbürger mittlerweile online einkaufen, weil sie den besseren Preis erwarten, dort vorzufinden, weil sie die Auswahl schätzen und sich dann beschweren, dass der Service in den Läden nicht mehr stimmt, das ist natürlich dann hausgemacht. Also da müsste sich auch jeder buchstäblich ein Stück weit an die eigene Nase fassen und einfach sagen, Beratung kostet eben Geld und da muss ich auch bereit sein, etwas mehr dafür zu bezahlen, wenn ich denn die entsprechende Beratung vorfinden möchte.
Das ist ganz interessant, dass hier eine negative Auswirkung einer modernen Technologie bedauert wird. Erinnern wir uns kurz zurück, als es eben keine Handys gab. Und um überhaupt jemanden anrufen zu können, musste man eine Telefonzelle suchen. Die musste in Betrieb sein. Man musste das Kleingeld haben. Man musste erstmal warten, bis man an der Reihe war. Also sagen wir mal, die Segnung auf der einen Seite, überhaupt ständig mit der ganzen Welt verbunden sein zu können, über Handy und Festnetztelefon, verkehrt sich dann hier auch manchmal ins Gegenteil. Frau Baumert, die ganze Kommunikationstechnologie, kann man da zusammenfassen, was die bewirkt hat? Wir sind eigentlich zu jedem Zeitpunkt mit jedem Punkt der Welt verbunden. Viele sagen, dadurch wird die Welt schneller und atemloser und auch oberflächlicher. Und deswegen fühle ich mich in der guten alten Vergangenheit der Telefonzellen einfach wohler.
Das sicherlich. Also gerade die Retromanen neigen dazu, gerade dann eben Kulturtechniken wieder beleben zu wollen, wie eben das Briefe schreiben. Also wirklich sich, wie soll ich sagen, ganz bewusst hinzusetzen, Zeit zu nehmen und wirklich persönlich einen Brief zu schreiben, was heutzutage ja eher selten im Alltag geschieht, sondern wir schreiben eben die SMS, die WhatsApp, die E-Mail und so weiter. Aber eben durch diesen Bezug des Briefeschreibens ist man doch in einer ganz anderen Vergegenwärtigung des Ichs in Bezugnahme des anderen, des Adressaten. Das einerseits. Auf der anderen Seite sagt ja auch Hartmut Rosa in seinem Buch Beschleunigung, dass eben dieser Zeitraumhorizont durch die neuen Kommunikationsmedien wesentlich verkürzt wird und viel schneller eben dadurch möglich ist. Und sicherlich ist die Kommunikation, das darf man nicht unterbewerten, ja auch etwas sehr Wichtiges, wenn sie sehr schnell vollzogen werden muss. Ich denke da nur gerade an den medizinischen Notdienst. Also da ist es natürlich wesentlich einfacher heutzutage sehr schnell und pointiert Hilfe holen zu können. Also man muss es immer sehr, sehr relativ sehen, beziehungsweise immer sehr direkt ins Beispiel reingehen. Das sehen wir ja auch an den einzelnen Zuschriften und Zuhörern. Da muss man ganz individuell gucken.
Wir möchten gerne auch noch eine Reihe von Zuschriften zu Wort kommen lassen, sofern man überhaupt Zuschriften zu Wort kommen lassen kann. Natürlich Ihre Anrufe zu Wort kommen lassen. Aus den Zuschriften lese ich vor. Und hier ist jemand fassungslos. Und deswegen muss ich das in die Runde, wie sie sich wünscht, es in die Runde geben. Ulrike Stamm. Was war früher besser, fragt sie. Die Zukunft, ich zitiere, heute haben wir eine Klimakatastrophe, die auf uns zukommt und anscheinend bisher nicht gestoppt wird. Wenn es so weitergeht, dann haben wir einen Meeresanstieg von 7 Metern, 1 Milliarde Klimaflüchtlinge und eine Übersäuerung der Meere. Ich bin daher fassungslos, dass Sie sagen können, Herr Professor Reinhardt, die Zukunft ist gut.
Ja, also kann ich natürlich sagen. Aber was ich ja vorhin auch angemerkt habe, der Klimawandel ist natürlich eine der größten Herausforderungen. Aber auch da darf man nicht vergessen, es gab immer Herausforderungen. Es gab immer der Blick in die Zukunft, der mit Angst verbunden war. Und wir haben immer die Antworten auf die Herausforderungen für die Zukunft gefunden. Dass wir das jetzt nicht hinkriegen, das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich wird die Technik nicht alles lösen können. Die wird das Leben nicht revolutionieren. Die kann es bestenfalls ein Stück weit einer Evolution gleichkommen. Aber natürlich müssen wir auch dann selber anfangen, unser Leben zu ändern. Und das Leben der Zukunft, das wird ja nicht für uns gemacht, sondern von uns gemacht. Also insofern ist die auch wirklich jeder aufgefordert, seinen Beitrag dazu zu leisten. Das kann ich über Wahlen, das kann ich über das eigene Verhalten, das kann ich über Gespräche, das kann ich über Erziehung, das kann ich über ganz, ganz viele Dinge eben auch die Zukunft mit prägen. Die Zukunft wird, wie gesagt, nicht von anderen für uns gemacht, sondern von uns gemacht. Und da ist jeder aufgefordert. Und natürlich gibt es viele, viele Herausforderungen. Der Klimawandel, die Spaltung der Gesellschaft, natürlich auch, wie wir das Thema ein Europa zusammenführen wollen. All das sind Herausforderungen, denen müssen wir uns natürlich stellen. Aber ich bin da optimistisch, wir werden Lösungen finden, weil eine Alternative dazu gibt es ja nicht, sonst geht die Welt unter und das will keiner.
Ulrike Stamm, vielen Dank für Ihre Zuschrift. Nur Mut sozusagen. In der Welt meiner Kindheit schreibt uns Horst Mittelhoff aus München. In der Welt meiner Kindheit, geboren 1942, hätte ich kein alter Mann sein wollen. Ich bin schwul. Der Paragraph 175 wurde 1954 endgültig abgeschafft. So, das wirft er einfach mal in die Runde. Wir gehen noch nach Celle zu Frau Bödecker. Bödecke, die 66 Jahre alt ist. Willkommen, Frau Bödecke.
Moin, guten Tag in die Runde. Ich bin in einer Kleinstadt im Sauerland aufgewachsen und materiell war man damals sehr viel ärmer als heute. Aber die Erfahrungswelt auch eines Kindes war um ein Vielfaches größer. Wir hatten einen ziemlich differenzierten Schulweg mit einem angeblich bösen Hund, einem gefährlichen Stauwehr und so weiter. Und die Erwachsenen haben uns sehr viel mehr zugetraut. Nicht zugemutet, aber zugetraut. Meine Freundin und ich, die Eltern meiner Freundin, hatten eine Schützenhalle gepachtet. Und wir beide waren dann manchmal unterwegs mit ein paar hundert Mark in der Tasche, also richtig viel Geld, um einzukaufen, Tabak, Zigarren, Zigaretten und so weiter. Und das wurde erwartet, dass wir das hinbringen und dass wir das sauber abrechnen und so weiter. Aus solchen Situationen haben wir unglaublich viel Selbstvertrauen gezogen. Wir konnten als Kinder nachmittags Hausaufgaben gemacht, ab raus, auf die Straße, in den Wald. Was machen wir, wenn ein Wolf kommt? Naja, okay, macht euch groß, klatscht in die Hände, sagt, hau ab.
Ist Ihnen das man passiert, wusste, Frau Bödecke? Da muss ich jetzt gleich mal fragen. Ist Ihnen da der Wolf mal begegnet, wirklich?
Nee, natürlich. Ja. Zu der Zeit gab es im Sauerland keine Wölfe, aber das wussten wir als Kinder ja nicht.
Aber Sie wären vorbereitet gewesen.
Wir wären wenn vorbereitet
Sie
doch,
heute
gewesen,
wären Sie ausgewildert. Genau. Ja, das
und wenn
heißt,
man Pilze sammelt, dann futtert man die nicht gleich in sich rein, sondern geht erstmal in die Apotheke und lässt das Zeug sortieren. Also man wusste, was man tun kann. Man war handlungsfähig.
Aber Sie leben doch im Jetzt auch sehr gerne, wenn ich Sie so richtig höre und Ihren Unterton.
Ja.
Also ja,
und
was bedauern
Sie? Inzwischen kenne ich auch ein paar Wölfe persönlich.
Ah ja. Was bedauern Sie? Was hätten Sie gerne jetzt in Ihrem Leben 2019 von
also
damals?
Also ich hätte gerne, dass Kinder wieder so eine reiche Umgebung haben und nicht mit dem Auto in die Schule gekarrt werden.
Daran lässt sich durchaus was machen.
Mhm. Ja.
Ja. Dann nehmen wir das einfach so, Frau Bödecke, als kleines Statement, als Aufruf.
Hm? Mhm.
Auch hier in der Lebenszeit, wir reden ja auch über genau diese Themen der sogenannten Helikoptereltern zum Beispiel, die ihre Kinder keinen Schritt unbeaufsichtigt lassen. Und Sie haben uns davon erzählt, dass das Ihnen zumindest ganz gut getan hat, auch alleine und verantwortungsvoll auch als Kind zu gehen. Danke, dass Sie angerufen haben.
Okay.
Grüße nach Celle.
Danke. Tschüss.
Gisela Kapp. Pai schreibt aus Grasleben, früher war nicht alles besser, aber vieles. Ich zähle ein bisschen was auf, zitiere weiter. Die Zeit war gemütlicher und übersichtlicher. Die Vorschriften, Regelungen und Gesetze waren überschaubarer. Herr Reinhardt, Sie merken sich alles, Frau Baumert auch, wozu Sie das sagen wollen. Die Lebensmittel waren nicht wie heute mit Chemie versetzt. Tomaten schmeckten nach Tomaten. Beim Fleischer gab es oft eine Scheibe Wurst extra. Ich durfte auf dem Bauernhof einmal Trecker fahren mit 12 Jahren und so weiter. Früher gab es Ladenschluss um 18.30 Uhr. Mittags waren die Läden von 13 bis 15 Uhr geschlossen. Heute diskutiert man um sonntägliche Ladenöffnungen und mit den Angeboten ist man oft überfordert. Und sie schließt ihre Mail. Ich könnte noch mehr Nostalgisches von mir geben, aber ich möchte andere auch zu Wort kommen lassen und belasse es hiermit. Wer möchte es kommentieren? Frau Baumert vielleicht zunächst.
Gleich am Ende anzuschließen von dem, was gesagt wurde von der Zuhörerin. Diese sonntäglichen Ladenschlusszeiten beziehungsweise das Überangebot im Regal. Das ist wieder Ähnliches, was Hartmut Rosa, Sie merken schon, ich bin ein Verfechter, aufgegriffen hat, dass sozusagen einerseits sehr viel vorhanden ist und durch dieses viel müssen wir viel mehr Zeit aufwenden, um auswählen zu können. Also eine wirkliche Beschleunigung der Zeit ist in der Hinsicht nicht gegeben. Er nennt das dann rasenden Stillstand. Also weil ich so viel Angebot habe und so viel auswählen muss aus dieser breiten Menge, ist es doch dann am Ende wieder so, dass ich wieder weniger Zeit habe für andere Sachen, für meine eigentliche Lebenszeit, ne? Um wieder beim eigentlichen Überthema zu landen. Ansonsten die Zeit gemütlicher, das ist, glaube ich, wieder etwas sehr Individuelles. Man muss ja auch die Nostalgie, individuelle Nostalgie, persönliche Nostalgie und historische bzw. kollektive Nostalgie ja auch ausdifferenzieren. Von der Seite her ist es immer ganz, ganz individuell von der Geschichte der eigenen Persönlichkeit abhängig, was ich erlebt habe. Was war da gemütlich? Wieso war das gemütlich? War das wirklich so? Erinnere ich mich dessen nur, um meine Gegenwart dementsprechend zu differenzieren, wahrzunehmen?
Professor Reinhardt, Sie sind Jahrgang 1970. Haben Sie das noch erlebt, dass Sie an der Theke eine Scheibe Wurst bekommen haben?
Ja, aber kriegen meine Kinder heute auch noch, muss ich ehrlicherweise sagen. Da gibt es sogar ein halbes Würstchen mittlerweile. Also ich habe immer nur eine Scheibe Mortadella zusammengerollt bekommen. Meine Kinder bekommen heute immer sowohl beim Schlachter als auch im Supermarkt ein halbes Würstchen. Also das finde ich, auch das hat sich ja sogar verbessert. aber natürlich hat die Hörerin wichtige Punkte nochmal angesprochen. Bei manchen würde ich gegenhalten. Ja, früher hat die Tomate hat natürlich besonders geschmeckt, wenn sie selber gezüchtet wurde. Wahrscheinlich gab es aber früher oder unsere Großeltern kannten wahrscheinlich die Hälfte aller heutigen Obst- und Gemüsesorten nicht. Haben natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, von denen viele sicherlich auch gut schmecken. Ich glaube unterm Strich, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Sendung, es liegt natürlich auch viel an einem selber, was man sozusagen als positiv und negativ darlegt. Einerseits die Rahmenbedingungen, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, haben sich in ganz vielen Bereichen deutlich verbessert. Man hat natürlich bei bestimmten eigenen individuellen Punkten immer das Gefühl, dass es früher vielleicht einfacher war. Heriklet hat ja schon mal vor 2.500 Jahren gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Also wir leben natürlich auch immer mit einem Wandel in der Gesellschaft. Damit müssen wir uns arrangieren. Und insofern, glaube ich, ist das natürlich auch für uns selber eine große Herausforderung. Aber die werden wir bestehen.
Wir kommen zum Ende der Sendung. Frau Baumert, Herr Reinhardt, vielen Dank, dass Sie mitgetan haben. Ganz rasch noch eines ist doch auf jeden Fall früher besser gewesen. Frau Baumert, man war jünger.
Nö.
auch nicht besser gewesen.
Sie sind ich glaube, das ist auch was, was an einem selbst liegt. Es gibt bestimmte Teile der Persönlichkeit, die bleiben doch hoffentlich immer jung.
Ja.
Also das kleine Kind sollte man auch täglich pflegen und besuchen, denke ich.
Mhm. Und Frau Herr Reinhardt, Sie würden auch nicht sagen, naja, die Jugend, an die sich viele, ich sehe das hier auch an den Mails, natürlich gerne zurückerinnern, dass Sie sagen, boah, nochmal 20 sein wäre schon gar nicht so schlecht. Das war früher besser. Kein Kriterium für Sie persönlich?
Natürlich war es früher ganz vieles toll und der erste Kuss und das erste Mal alleine mit dem Auto unterwegs sein, Dinge, an die ich mich gerne zurückerinnere, aber ich bin Zukunftsforscher. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, ich kann die Zukunft versuchen ein wenig zu prägen, das kann jeder für sich selbst machen. Insofern suchen wir doch wieder das Besondere in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit.
Sehr schön. Ich möchte Ihnen herzlich danken. Das war Professor Dr. Ulrich Reinhardt, Professor für empirische Zukunftsforschung am Fachbereich Wirtschaft der FH Westküste in Heide und wissenschaftlicher Leitung der Stiftung für Zukunftsfragen. Und Dr. Susanne Baumert, Ihnen ganz herzlichen Dank genauso als Kulturhistorikerin der Universität Jena.
Auch vielen Dank Ihnen.
Ich habe mich gefreut, mit Ihnen das tun zu können. An unsere Hörerinnen und Hörer auch einen Dank. Alfred Schmitz hat die Sendung konzipiert. Ich bedanke mich auch bei Martina Schmidt in der Regie. Nächste Woche hier Dörte Hinrichs mit dem Thema Kinderreichtum, immer noch ein Stigma. Andrea Stopp sagt auf Wiedersehen für heute.